Ja, und diese besondere Sendung, diese 200. Sendung, die wird präsentiert von Fritz Kohler. Und ich hatte in der letzten Sendung ja noch nicht so ganz mein Lieblingsprodukt gefunden, muss aber sagen, ich habe mich durchs Sortiment getrunken und bin hängen geblieben bei Fritz Spritz, der Bio-Rhabarberschorle. Das ist das Getränk meiner Wahl. Das ist das Sommergetränk 2020.
Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Was ich dann schon auch so geil fände, wären, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Bing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Steiger, es passiert gerade, ne? Es ist die 200. Sendung. Deswegen haben wir uns.
Die 200. Sendung, deshalb haben wir dich auch ausgesucht als Gast.
Wir haben den Ehrengast massiv und eigentlich sind wir sogar Ehrengäste, denn wir sind heute in der Almassiver Lounge, die gestern eröffnet hat, vorgestern.
Ja, wann war das? Wann warst du da? Du bist ja auch zufällig vorbeigekommen mit deiner Champagner-Party. Hat eine
Champagner-Flasche mit. Hat du mir erzählt, ich dachte ja, dass ich komplett underdressed bin, irgendwie mit meinen Schlappen, meiner kurzen Hose. Und ich da, weißt du, wie ich es mir vorgestellt habe? Wie so eine türkische Dönerbudeneröffnung, so mit so
riesigen
Blumengestecken, so die ganze Nachbarschaft kommt, alle gratulieren, alle haben sich fein gemacht, alle sind schön angezogen, deine ganzen Freunde sind da und ich komme da an mit Schlappen und kurzer Hose und dann sehe ich dich, Schlappen und kurze Hose und du stehst da bei deiner Eröffnung und...
Hast du dich aber direkt wohlgefühlt, wo du gemerkt hast, dass die Leute genauso gestrickt sind wie du.
Ja. Das ist auch witzig, ich kannte diese alte Almassiver Lounge, die war ja nicht lange offen, bis Corona gehittet hat und man durfte das nicht mehr öffnen.
Genau.
Und dann habe ich irgendwann gesehen, bin ab und zu vorbeigefahren, irgendwann gesehen, das Schild wird abgenommen. Und war so, okay, vielleicht hat er das kurz probiert, Kaffee wäre eine geile Nummer, dann kam diese Zeit und man konnte eh nichts machen, okay, scheiß drauf, neues Projekt. Mhm. Und dann habe ich das gestern von der Eröffnung erst gehört und als ich hier reingelaufen bin, dachte ich mir, okay, also auf jeden Fall verbessert.
Natürlich.
Das ist ja viel größer, viel...
Ja, was heißt verbessert? Das andere Café war ja wirklich darauf abgeschnitten, eine gewisse Kundschaft anzuziehen, die wirklich sich wohlfühlt, ohne dass man irgendwie auf Kleidung achten muss oder wie es in Berlin momentan üblich ist, nicht zweier Gruppen Jungs und bla bla bla. Mhm, ich wollte einfach so eine Wohlfühloase kreieren mit meinem Partner zusammen und das ist uns auch gelungen, aber nach einer Woche hast du die fristlose Kündigung bekommen, weil du da drin keine Shisha rauchen darfst. Und eigentlich haben wir ja dann die letzten 2-3 Monate einfach nur noch vor uns hin vegetiert, aber wussten schon, dass wir im Kopf ganz woanders landen werden so und haben vor Corona schon uns umgeschaut um eine neue Bleibe. Ja. Und das war der erste Punkt, wo wir uns hier umgeschaut haben, so hier in der Förderstraße 7, so ein bisschen insidermäßig hier, ein bisschen was preisgeben in Wedding. Und die haben uns direkt angenommen, weil 4 Blocks Bonus, weil jetzt massiv auch seriös ist und kann ja nur gut laufen. Und dann haben wir diesen ganzen Laden hier auseinandergenommen und trotzdem dasselbe Spiel gespielt wie dort. Ich will, dass sich hier jeder wohlfühlt. Ich achte jetzt nicht darauf, dass alles komplett staubentfernt ist.
Aber warum war das da ein Problem? Weil das keine offizielle Gastro-Ding war oder was?
Es war einfach mitten im Ghetto. Es war mitten im Brennpunkt. Plus... Dort hast du null Laufkundschaft, dort hast du nicht die Menschen, die nach einem gewissen Ambiente suchen, um ihr Langustenarsch zu essen. So. Es geht wirklich darum, dort Shisha, Fußball, Karten spielen, schreien, sich wohlfühlen.
Schreien.
Und hier haben wir jetzt einen draufgelegt, indem wir wirklich auch mit besserer Logistik halt besser arbeiten können.
Aber trotzdem, die andere Location... Ihr hattet ja das Konzept eingereicht, habt aufgemacht und dann nach einer Woche war vorbei.
Warum? Ja, fristlose Kündigung.
Also komm, das ist doch... Worin lag es dann wieder?
Vorher war da ein Jahr lang ein Shisha-Laden drin.
Ja.
Und in Berlin bezahlst du ja schon unterm Tisch so einen gewissen Abstand, um einen Shisha-Laden zu führen. Weil die ganzen Hausverwaltungen geben keine Shisha-Läden mehr frei. Das bedeutet, es lohnt sich ja für mich.
Warum?
Weil die halt keine Kanaken-Gastronomien unterstützen wollen mit Shisha, weil die Shisha immer verbinden mit Diskothek,
Kriminalität,
Araber. Okay. Und dann habe ich halt gesagt,
aber okay, da hat die Presse schon eine ganz gute Arbeit geleistet und auch die Berliner Politik, oder?
Ja, ja, Respekt an die, dass sie überall die 1-2 Kilo unversteuerten Tabak rausziehen und so machen, als ob sie gerade Koks gefunden haben. Dabei gibt's bloß pro Kilo 25 Euro Strafe. Also trotzdem rankt das für die Titelseite und die Leute denken sich, boah, 2 Kilo Doppelapfel gefunden, Neukölln-Straße ist abgesperrt worden. So. Also das kann's nicht sein so. Also das, die versuchen natürlich dir...
Okay, aber das hat jetzt
Tag zu versauen.
Das hat wirklich dann auch Auswirkungen auf die Berliner Vermieterinnen und Vermieter, die dann irgendwie dafür nichts mehr hergeben.
Genau.
No, und, auf Business, und auf Businesses, die dann Abstände zahlen.
Es ist einfach schwer, einen Laden zu bekommen, indem du in der Bewerbung schon sagst, ich will einen Shisha-Laden.
Okay, aber du hattest ihn. Du hattest ihn, das Konzept war ja bekannt.
Ja. Aber der Typ, der Vorbesitzer vorher, hat 3 Abmahnungen bekommen, dass er da keine Shisha rauchen darf.
Ah.
Und hat mir trotzdem als Shisha-Laden verkauft. Das ist schlimmer, als ein Album zu verschieben.
Boah, das ist so sneaky shit.
Das ist sehr, sehr klassisch. Ich selbst war genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich das mitbekommen habe, fristlose Kündigung in der Türkei und dachte mir nur, dass mein Partner gerade etwas gefälscht hat, um mich zu verarschen wegen meinem Urlaub. Aber er war so unter Schock, dass er mir meinen Urlaub versaut hat, obwohl man das gar nicht macht.
Ja, yeah. Okay, ja gut, so eine Nachricht konnte nicht
warten. Ja, aber jetzt umso schöner. Besser. Jetzt kommt draußen noch 2x20 Meter Markise, noch eine ganz schöne Lounge vorne kommt rein, das und das. Ist auf jeden Fall jetzt für jedermann da. Wenn die Uni dort aufmacht, gehe ich selbst mit Flyer dahin und sag so, ey, Happy Hour, komm bei mir Shisha rauchen, mach deinen Laptop auf und lern mal was.
Ey, sag mal, du machst, also ich trau dir das tatsächlich zu, dass du mit Flyern darüber gehst und mach die Leute persönlich einlädst. Warum tust du dir das noch an? Also ganz,
weil ich selbst zu meinem Ghetto-Lied-Hype damals, wo keiner mein Gesicht kannte, aber jeder meinen Song auf dem Handy hatte, trotzdem durch Wedding, Moabit und Mitte gelaufen bin und über U-Bahn gefahren bin und meine eigenen Aufkleber aufgeklebt habe, Massiv kommt mit dem Datum, wo das Video gedreht wird.
Massiv kommt. Ja. Ich werde auch nie vergessen, ich habe da war ich, keine Ahnung, 13, 14 oder so, da habe ich so ein Interview mit dir und Falk gesehen, glaube ich, da hast du erzählt, Bruder, ich bin rumgelaufen und habe Leuten mit Infrarot-Ghetto-Lied geschickt. Ich habe denen gesagt, mach mal Infrarot an, ich schick dir jetzt ein Lied. Und das ist ja wirklich die Zeit gewesen, es gab ja kein Internet, du konntest nicht streamen, sowieso undenkbar, dass du irgendwie alle Musik der Welt für 5 Euro im Monat verfügbar hast. So, du hast halt voll viel runtergeladen damals als Kind, so, oder also ich auf jeden Fall. Sorry nochmal auch dafür.
Ist ein natürlicher Werdegang eines Menschen, wenn ich damals nicht an eine Tupac-Platte gekommen bin, All Eyes on Me,
geklaut.
Dann habe ich sie geklaut. Und nachdem sie zerkratzt war, bin ich nochmal hingegangen, habe sie nochmal geklaut. Ich habe insgesamt 6-mal das All Eyes on Me Album geklaut, weil, wenn das Booklet zerkratzt war oder irgendwas, bin ich immer wieder mit einem neuen Anlauf in diesen Ami-Schuppen gegangen und habe mir immer wieder All Eyes on Me Album geklaut. Weil das einfach magisch ist. Musik war für mich schon immer eine Inspiration. Musik war schon immer Magie. Wenn ich heutzutage einen motivieren will, dass er loszieht, und was machen soll und nicht nur die Musik alleine lang, sondern der Typus wichtig ist und der Wille und die Geduld und der Araber sagt immer Sabr, 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 das heißt Geduld, aber keiner besitzt es. Also welcher Künstler heutzutage lässt sich überhaupt gefallen, dass er erstmal 2-3 Jahre Musik machen muss, ohne dass er dir einen Roli anhat?
Mhm.
Dieser Werdegang, ein Rapper zu werden, ist doch heutzutage so, bei einem läuft es nur
Instagram-Hype und
genau. Zack. Also mir kommt das so vor, dass die Leute eigentlich nur was erreichen wollen, weil sie materialistische Sachen haben wollen. So.
Ja.
Aber dass sie ein zeitloses Album machen wollen, dieser Drang dazu, wie zum Beispiel jetzt bei Ramo, der sein erstes Album rausbringt, diesen Drang, etwas Zeitloses machen zu wollen. Und er glaubt an das, was ich ihm sage, dass er das so annimmt. Das gibt mir nochmal so das Gefühl, so endlich kommt ein Street-Rapper mit einem Gefühl und einem Werdegang, dass er genau das erreichen will. Ich will nicht einfach Gangster-Rap machen, Wasim. Ich will nicht einfach so machen, Wasim. Harakat machen, Klicks, Streams, können wir alles machen. Habe ich auch gesagt, können wir auch machen. Aber ich bin verliebt in dich. Also ich bin verliebt in Ramo, dass er diesen Ansatz hat, etwas Zeitloses machen zu wollen. Weil eine Platte in der Hand zu haben, wo Energie, Schweiß und Tränen drin stecken, so, wann hat man das letzte Mal gehabt?
Hast du diese Gespräche von Anfang an mit ihm gehabt oder ist das, hat sich das so entwickelt, weil dann auch, ich meine, ich kann mich erinnern, sein Signing war, glaube ich, vor 2 Jahren ungefähr.
Genau, vor 1 Jahr, 6 Monate und 2 Wochen.
Der Typ weiß die Woche. Okay, krass. war das, also die Szene hat sich ja, es entwickelt sich ja gefühlt jeden Monat in eine andere Richtung.
Ja.
So. Hast du damals schon gesehen, okay, das geht gerade so sehr auf Kurzlebigkeit und wenn du das willst, wir können das machen, aber du musst wissen und so weiter. Oder hatte er von sich aus auch schon seinen Anspruch? Ist er auch mit anderer Musik sozialisiert worden, die langlebiger ist?
Ich muss dir sagen, Bro, Ramo war ein Künstler. Der hat, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, 1100 Follower gehabt bei Instagram.
Mhm.
Und du weißt, was das bedeutet. Für einen Künstler ist es so, guck mal, ich mache jetzt schon seit 3 Jahren Rap und es geht nicht weiter so. Er ist ein Arbeitermensch. Er hat damit abgeschlossen. Ramo hat mich, nachdem ich ihn kontaktiert habe, 3-mal angerufen in verschiedenen Zeitabständen innerhalb von 2 Wochen und hat mir immer wieder diese ehrliche Bruder-zu-Bruder-Frage gestellt. Bist du dir sicher, dass du an mich glaubst? Und das hat mich dann nochmals dazu gebracht, ihm mit ganz viel Druck zu erklären, so, ich bin mir 100.000% sicher. Und selbst nach diesem Telefonat gab es nochmal ein Telefonat. Ich gehe morgen ins Studio, Bruder. Ich nehme das genauso auf, wie du mir es erklärt hast. Bist du dir sicher mit mir? Weil er hat damit abgeschlossen. Ich habe gesagt, du.
Er hat für sich schon gesagt, so diese Rap-Karriere wird nicht.
Weil manche Karrieren fangen gar nicht erst an.
Mhm.
Weil das Leben geht ja weiter. Du musst arbeiten, du hast eine Familie zu Hause.
Mhm.
Du hast manchmal Verpflichtungen. Nicht jeder kommt von Stuttgart hierher und wohnt in einer 8er-WG und denkt sich so, ach, versuche ich es mal. Und wenn es nicht klappt, feiere ich einfach mein Leben durch. Und leben von einem gewissen Erbe oder haben einen Background mit einer super Familie, wo ihn wieder auffangen, dass er dann hingeht und den Bürojob von seinem Vater weitermacht, weil er ein Mercedes-Autohaus leitet. Das ist einfach so. Es gibt Jungs, die sind von der Straße. Und wenn die nicht arbeiten gehen, dann bekommen die auch kein Geld. Und es war schon krass genug, dass er ein Arbeiter ist und einen Fokus dafür hat, für seine Familie da zu sein. Und ich wollte ihn niemals diesen Fokus nehmen. Ich habe gesagt, du arbeitest aber trotzdem weiter. Weil wir bekommen nichts geschenkt. Wir bekommen nichts geschenkt. Und somit sind wir erstmal gefahren.
Wen meinst du mit wir?
Ich und Ramo, eingeschlossen. Also ich habe ihm immer das Gefühl gegeben, so, wir haben auch eine Methode gefahren, die nicht so üblich ist momentan. Ich habe ihm gesagt, so, du bringst jetzt den Track raus. Und dann haben wir in 2 Wochen Abschnitten immer Videos rausgebracht.
Mhm.
Qualität hat er wirklich jede 2 Wochen. Video, Single, Video, Single. Du beweist dich jetzt. In 6 Monaten werden die ersten Leute kommen und sagen so, puh, Respekt, Newcomer des Jahres. Bones ist gekommen. Bester Newcomer der letzten Jahre. Sido hat es mehrfach bestätigt. Bester Newcomer der letzten Jahre. Motrip hat gesagt, endlich mal Straßenrap auf einem Level, wie ich es noch nicht gehört habe.
Journalisten auch hier und da.
Jeder hat gesagt, puh. Ich erwarte wirklich jetzt was, wenn eine Platte kommt. Und jetzt haben wir halt den Status, dass jeder mit uns arbeiten wollte, aber wir es nicht ausgenutzt haben, sondern gesagt haben, wir arbeiten mit dem, wo zu uns passt, weil wir wollen uns nicht hochschlafen. Alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auf seinem Album ist jetzt die geballte Ladung drauf. Aber nicht einfach geballte Ladung drauf, dass wir sagen so, mit wem können wir machen, dass wir Erfolg haben. Ashraf ist mein bester Freund.
Mhm.
Shit, könnte schon vor 2 Jahren mit Capi und Samra auf diese Welle draufgehen mit Ramo.
Hm.
Ashraf hat auch zu mir gesagt, komm, Mosim. Ich habe gesagt, Bruder, das sieht doch nach Gefallen aus. Das ist ein Künstler, der muss nach oben kommen, aber er selbst muss sich nach oben arbeiten. Wenn er durch einen Gefallen jetzt nach oben kommt, verliert er an Glaubwürdigkeit.
Hm.
Weil dann steht und fällt er mit der Aktie, aber er muss ja alleine stehen. Und deswegen habe ich ihn komplett in Ruhe gelassen, was sowas angeht, und dann sind wir gefahren. Und jetzt kommt im Januar sein erstes Album. Und auf dieses Album bin ich sehr, sehr stolz und mit Ansage, Steiger. Und ich weiß, du bist ein super ehrlicher Mensch. Ich sage dir jetzt schon mit Ansage, du wirst das Album von 1 bis 15 durchhören, dich zurücklehnen und dann sagen so, Straßenrap, aber auf einem sehr hohen, guten Level, ohne dreckig zu werden. Er macht Gentleman-Straßenrap mit Geschichten.
Hast du, ich meine, du hast ja jetzt gerade beschrieben, dass andere Leute gekommen sind, die andere Vorschläge gemacht haben. Hast du so, wo hast du diese Vision entwickelt, dein Label so aufzubauen?
Es langt nicht nur, dass ein Künstler gut rappt. Gute Rapper, ey, momentan bei Instagram, Steiger, nimm dir mal 5 Minuten, scroll mal da runter, jeder steigt aus dem Auto raus und spittet einen 30er. So, wo du dann denkst, so geil, weil 30er schaffst du in 59 Sekunden. Aber das kann's doch nicht sein, wo ist der Typus? Also, um jetzt weiter auszuholen, so, diese Charaktere, Bushido, Lederjacke, Zahnstocher, zack. Ist so,
was
Charakter, voll, super Charakter. wenn du dann sein Interview siehst, so
schlauer Typ und
schlauer Typ, der reicht einfach das Ding, weißt du? Mhm. Und wo sind diese Charaktere so? Und die gibt's momentan halt nicht. Es gibt Apache ist für mich super Künstler und so. Aber natürlich reißen sich dann auch die Geister so, Rap, ist es nicht Rap, es ist eine Mitte, es ist eine Mitte, es ist eine Mitte.
Und vor allem habe ich das Gefühl, dass von diesen ganzen, oder dass so aus dieser neuen Modus Mio-Generation, die ranwächst, keiner Interviews gibt, weil sich alle sagen, ey, weißt du was, sag da was Falsches und du verlierst das kleine Stück von deinem Kuchen und du verlierst das kleine Stück an Kundschaft, theoretischer Kundschaft. So, und dafür geben Leute dann keine Interviews mehr. Und du hast keine Ahnung, wer das ist, die sagen Sachen in ihrer Musik, aber du kannst nicht checken, ob die das becken.
Dazu muss ich dir was sagen, so. Mit auch mein größter Fehler war es überhaupt eventuell vielleicht, dass ich überhaupt Interviews gegeben habe. Ich selbst von mir, könnte ich zurückreisen, hätte ich eventuell niemals Interviews gegeben. Weil anhand der Interviews, die ich gemacht habe, die ich geführt habe, Sachen, die mir gestellt wurden, also Fragen, die mir gestellt wurden, wie ich sie beantwortet habe, hat die Illusion, die Atmosphäre von massiv abstumpfen lassen. Und das ist die absolute Wahrheit.
Und der Mythos wäre größer gewesen, wenn du keine Interviews gegeben hättest.
Ich finde einen Menschen interessanter, wenn er Interviews gibt, aber schon reif ist. Ja. Weil dann kommt nur, also vorher, wenn du nicht das Produkt zu 100% auch annimmst, dann kommt eventuell im Interview auf einmal genau der Gegenpol raus.
Aber gut, aber bei dir muss man ja auch sagen, waren ja auch komische Lifestyle-Formate teilweise am Start, die ja das auch komplett verhunzt haben.
Ich habe meine ersten Interviews bei Spiegel TV gegeben. Ja. Und da kannst du eigentlich nur gegen die Wand fahren. Wenn du 3 Tage lang mit Spiegel TV unterwegs bist und die am Schluss dann 3,5 Minuten zeigen von dir aus deinem Mundwerk, dann fährst du gegen die Wand. Und das ist auch genau dann so die Planung von denen. So, ich würde das natürlich gerne alles zurückdrehen, weil ich habe bis zu einem gewissen Punkt alles richtig gemacht und bin auf alles stolz. Aber wenn du diese ganzen Sachen eliminieren könntest, dann würde ich sie heute machen. So.
Ja, check ich bei so Springerpresse, die eh nie vorhatten jetzt, oh, da ist ein geiler neuer Rapper, dem geben wir eine Plattform, lass gucken, wie cool, was der für die Kultur beiträgt oder so. Sondern die wollen ja, guck mal, Araber, Schublade auf und zeig mal, angeschossen,
das,
cool.
Die wollen das.
Aber auf der anderen Seite sagst du auch, 4Blocks öffnet dir immer noch Türen.
Ja.
So, dass Leute dich, jetzt sogar läuft ihr auf ProSieben seit, glaube ich, einem Monat oder so.
Also 4Blocks hat ja, guck mal, ich sag dir was, da gibt's eine super Geschichte. Die Italiener in den USA. Hm. Weißt du, was die Italiener waren? Die Italiener waren die, wie in Deutschland, die Kennex. Jeder hat gerne ihr Essen gegessen, aber man hat sie gemieden. Und dann kam der Part raus. Kulturverständigung. Die Amis haben sich gesagt, endlich verstehe ich, wie der italienische Nachbar tickt. Deswegen soll ich nicht seiner Tochter hinterher pfeifen. Nee, das sind, voll. Kino ist Magie. Und führt auch zu Verständigung. Jetzt, ich will das jetzt nicht gutheißen oder so, aber wenn man 4Blocks guckt, irgendwo, wenn du in Stuttgart sitzt, okay? Manfred und Wilma, okay? Sitzen in Stuttgart und gucken 4Blocks und die feiern das. Lass uns mal die Kanaken angucken, wie sich die Fressen einschlagen. Und dann aber auf einmal Sympathie bekommen für einen Tony oder für einen Latif. Und dann aber auch den Background verstehen, dass die beim Amt sitzen und ihren Pass verlängern müssen und keine Arbeitserlaubnis bekommen und so, dann können sie vielleicht mal hinter die Kulissen gucken, dass diese Typen seit 30 Jahren hier sind und natürlich ihr Geld waschen müssen in einem Café, weil sie vielleicht kein eigenes Café mit ihrem eigenen Namen drauf machen. Das ist ein Karussell. Ich will das auch nicht gutheißen und so, aber man muss diese Background-Sachen einfach wissen. Das sind so Sachen, wo die deutsche Struktur auch mal einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, okay, das haben wir falsch gemacht. Schneller Arbeitserlaubnis geben. Schneller etwas bewilligen. Weil die Leute wollen, es gibt Leute, die wollen vorankommen.
Das wird ja mittlerweile sogar gemacht. Also die Politikerinnen und Politiker, mit denen wir zum Beispiel jetzt auch gesprochen haben im Rahmen unseres neuen Podcast-Projekts, die sagen alle, ja, da hat Deutschland durchaus was falsch gemacht. Aber hast du wirklich den Eindruck, dass gerade eine Art Verständigung passiert? Also gerade mit den Shisha-Bars, mit den Shisha-Cafés, mit den Barbershops, da wird ja schon eine krasse Dämonisierung vollzogen. Und im Endeffekt kommt dann sowas raus wie Hanau. Also ganz schrecklich.
Hanau, ja.
Also ich schätze deinen Ansatz, dass du sagst, okay, man lernt sich durch dieses Kino und Kino ist Magie und Kultur ist Magie und man lernt sich dadurch auch besser kennen. Und die Leute
Steiger, du hast mich da falsch verstanden. Ist für mich, vier Blocks ist nur ein kleiner Baustein dafür, dass die mal ein bisschen in unsere Kultur reingehen.
Ja, ja,
also, vier Blocks zeigt doch nicht den 0815-Araber, der jetzt arbeiten geht. Es ist ein Straßenepos.
Fair enough, das ist ja auch interessant erzählt.
Jetzt,
das ist ja auch
Kultur und
das ist ja Kino. Aber, weißt du, auf der anderen Seite findet halt in der realen Politik eine Hardcore-Diskriminierung statt.
Mhm.
Ja, okay. Und da ist gar nichts mit Verständigung und wir haben Verständnis für eine andere Lebensweise, sondern da ist irgendwie so, ey, entweder passen die sich an oder wir schieben die alle ab, was gar nicht mehr möglich ist, weil ganz geht viele deutsche Pässe haben. Aber dieser Eindruck wird ja vermittelt vor einer Politik und einer politischen Diskussion, die ja maßgeblich auch von der AfD dann mit vorangetrieben wird.
Mhm.
Das meinte ich.
Weißt ich glaube also, aber auch nicht, dass damals jetzt amerikanische Politiker der Pate geguckt haben und dachten, ah, okay, jetzt verstehe ich. Es geht ja um Leute auf den Straßen.
Ich muss dir einfach mal sagen, guck mal.
Nachbarschaften.
Ich muss mal ein bisschen weiter ausholen. Vier Blocks. Mhm. Guck mal, ich mache jetzt seit 15 Jahren Musik. Ich habe davon 11 Jahre dreckige Musik gemacht, okay? Unter die Gürtellinie, mit Panzer über deinen Kopf rollen und nochmal rückwärtsgang. So. Wirklich, also es war brachial, es war gewaltig.
Brocken im Studio.
Ich habe Gangster-Rap gemacht, wo du auch teilweise, wenn du das dann gehört hast, gesagt hast, okay, die marschieren gleich hier ein. So, es war brachial, es war laut, es war wild. Und seit 6,5 Jahren mache ich wirklich Rap ohne Fäkalsprache, ohne Ausdrücke, wirklich nur motivierende Mucke, die nach vorne geht. Natürlich kann ich auch wild werden, aber trotzdem mit Stil. Da lasse ich halt mein Pulver so raus. Ich habe die erste Staffel 4 Blocks gedreht, die zweite Staffel, die dritte Staffel. Weißt du, was passiert ist? 15 Jahre Rap bringen dir keine Schulterklopfer, wie einmal vor der Kamera zu stehen. Mhm. Schauspielerei ist viel krasser akzeptiert als Rap, obwohl es letztendlich beides Kunst ist. Mhm. Und da läuft auf jeden Fall nicht gerade alles fair ab, weil ich denke, dass Rap an sich die Leute, die eine gewisse Leitkultur führen, sprachgewandt sind, dass die auch respektiert werden müssen für Bilder, die sie schaffen.
Sowieso.
Also nicht nur die zwei Leute, die jedes Jahr Radioslots bekommen. Ich finde, das muss jetzt ein bisschen breiter werden, weil der Streamingmarkt alleine auf Spotify, Hip-Hop besteht gerade aus 65%. Alles andere verteilt sich dann. Weißt du so? Also Hip-Hop ist das leitende Ding hier in Deutschland.
Nur die Radios wollen das. Und so nicht ganz wahr.
Hey, ich war in Straßburg.
Ja, ja,
Generation. 2002, 2003, 2004 bin ich immer in Straßburg in die Cafés gegangen und in die Bars gegangen und in die Discos dann nachts. Da ist französischer Rap gelaufen, die haben da drauf getanzt. Und der nächste Song war dann französischer Soul und dann ist wieder Rap gekommen. Also das war dort gang und gäbe, es war der Standard, es war normal. Und ich glaube, Deutschland muss jetzt auch nachziehen, dass wir nicht zu viel Britney Spears im Radio haben, sondern wir können jetzt zurückgreifen auf unsere eigene Kultur.
Hm. Wenn du sagst, das hat dir Schulterklopfer eingebracht, aus welchen Kreisen war das, aus denen es vorher nie kam oder aus denen du vorher eher
schon angekommen bist? In jedem Flugzeug, wo ich sitze, wenn der Pilot mitbekommt, dass Latif da sitzt, dann kommt er während dem Flug raus und macht auf jeden Fall ein Selfie. Und das ist der absolute Standard geworden. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf.
So absurd.
Aber nee, das sage ich jetzt nicht. Aber seitdem.
Ich schneide das raus. Also, guck mal, kein Scheiß.
Seitdem,
okay, wenn du willst, ich schneide das
seitdem
raus.
Seitdem machen die Polizisten, wenn ich ohne Gurt bin oder am Telefonieren bin, halten die mich an. Wenn die sehen, dass ich das bin, dann machen die ein Selfie und fahren weiter. Es ist gut. Weil die lieben alle diese Serie. Das hat alle einfach magisch angezogen.
Wow.
Ja, das ist wirklich so. Hier, letzte Woche war schon zweimal der Zoll da und viermal die Kripo.
Bei dir jetzt?
Ja, hier. Die kommen rein.
Im Laden.
Die kommen rein. Die freuen sich, mich zu sehen. Ich führe die durch den Laden und dann machen wir ein Selfie und dann sagen die, ey, warum geht's nicht weiter? Also, ja, also das hat schon sehr, sehr viel bewirkt, dass ich wirklich dadurch mehr Respekt
bekomme. Das heißt, alle Leute, die jetzt wirklich Polizei bekannt sind und mit der Polizei Probleme haben, sollten eigentlich in so Serien auftreten und dann
eigentlich direkt Schauspielagentur.
Wäre doch besser, oder?
Ja? Damit könnte man auf jeden Fall so einiges retten. Ja, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift auf Araber, Politik, Knast, das Bewährung.
Das ist das Prinzip
dieses Das Konzept Sendung. Ist einfach abschweifen. Irgendwo hin, mal gucken, was geht. Ja, ja. Ey, wir haben aber so kleine Breaks zwischendurch. Wir spielen ab und zu Musik. Und okay. Ich habe letzte Woche einen krassen Song entdeckt von Sierra Kid. Big Boy heißt der. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Das ist ein Musikvideo mit anschließender Dokumentation. Also der Song behandelt komplett seinen Lebenslauf bis jetzt. Fängt an mit, wo er geboren ist in Emden, erzählt von seiner Kindheit, hat einen Part für seinen kleinen Bruder, einen Part für den Ex seiner Mutter, der die geschlagen hat und so weiter. Also komplett Gänsehaut, so erzählt mit 15 nach Berlin wegen Musik ziehen und wieder zurück, als er merkt, seine Mutter wird verprügelt und so Geschichten. Komplett verrückter Song und größten Respekt dafür, sowas aufzuschreiben, sowas rauszubringen, im Wissen, das sehen jetzt auch Leute, die dir nichts Gutes wollen und sich so nackt zu machen vor allem. Ich fand's überkrass.
Dazu muss ich sagen, Sierra Kid hat für mich eine ganz andere Kurve genommen, was genau diesen Punkt angeht. Seine Kunst war schon immer top. Er ist ein sehr, sehr begabter, talentierter Künstler, aber seitdem er sich komplett geöffnet hat und seine Schwächen zugegeben hat, hat er sich kantiger gemacht. Und seitdem ist er nicht mehr aalglatt und nicht mehr dieser kleine Junge von nebenan, sondern ist einfach eine interessante Person geworden, wo ich auch denke, jetzt ist es gepaart mit der Musik eins. Und jetzt versteht man seine Musik auch mehr und ich denke, der hat noch eine große Zukunft vor sich und ich freue mich jetzt gleich da mal reinzuhören. Ich habe das jetzt nicht so auf dem Radar gehabt, aber ich weiß, bei seinem letzten Album, das war schon ein Wahnsinnsalbum, hat mir sehr, sehr gut gefallen und der ist ja melodisch schon immer weiter gewesen als viele, viele deutsche Rapper, die gerade anhand der Melodien goldene Platten bekommen.
Mhm. Los geht's, wir hören Sierra Kid mit Big Boy.
Die Themen der Woche.
Du bist schon wahnsinnig dran interessiert, was gerade abgeht.
Ja, natürlich.
Wo informierst du dich?
Über Musik?
Ja.
Ich höre mir alles an. Alles, was neu rauskommt. Ich mag es nicht, anhand einer Single irgendwie das Album zu bewerten. Ich höre mir immer komplette Alben an. Während dem Training. Ich mag es auch, wenn ein Album freitags rauskommt, dann morgens um 7 im Training als komplette Stunde das Album komplett durchzuhören und das auf mich wirken zu lassen. Und es ist in den meisten Fällen so, dass es mich dann nicht mehr catcht, dass ich das Album absafe. Das letzte Mal, wo mir das letztes Jahr passiert ist, ich sag dir zwei Alben, wo ich als Gesamtbild so gesagt habe, okay, das kann ich mir zweimal, dreimal geben als Album, nicht als einzelne Songs. Das war AZ und Suna Super Plus. Mhm. Als komplettes Album, so melodisch und schön gerappt, hart gerappt, aber trotzdem auch teilweise gesungen. Und wenn es gesungen war, war es nicht Fremdschämen-Organismus, sondern eine schöne Atmosphäre so. Und das Shindy-Album. Das waren so Dinger, wo man halt komplett als Einfluss durchhören kann, wo man dann sagen kann, als Album, als Werk ist gelungen so.
Würdest du sagen, Shindy ist einer so der versiertesten Schreiber in Deutschland? Oder was feierst du daran?
Diese gewisse Attitude, die er durch das komplette Album trägt, dieses Arrogante, aber trotzdem flexibel zu sein, auch mal ein, zwei Dinger zu spitten so, aber auf so einem arroganten Level, dass du es fast schon im Auto merkst und dich fremdschämen musst über das, was er meint, über Gesocks und so und er ist jetzt High Society und bei ihm kommt das wirklich echt rüber, ich fühle das. Und es kommt nicht aufgesetzt, sondern er...
Aber kriegst du dann als ehemaliger Arbeiter oder als Arbeiterkind, als Mann mit Gabelstaplerführerschein, kriegst du dann nicht Hass?
Du bist so gut informiert.
Du hast Gabelstaplerführerschein.
Ja, habe ich. Darauf bin ich auch stolz. Das Ding ist... Musik soll dich ja in eine Welt eintauchen lassen und ich bin Fan davon, wenn ein Künstler straight eine Linie durchzieht. Und das macht Shindy jetzt locker seit 3-4 Jahren, straight eine Linie durchziehen und deswegen, wenn ich dann Shindy höre, dann bin ich halt in seiner Welt. Und dann nehme ich ihm nichts übel. Da finde ich dann seine Welt in diesem Moment voll geil und habe auch Bock drauf. Und wenn die Atmosphäre stimmt und das Vokabular stimmt und die Coolness stimmt, dann bekomme ich null Hass, sondern das ist dann einfach ein guter Film.
Das ist krass. Finde ich einen geilen Ansatz, ehrlich gesagt.
Jetzt mal ganz kurz nochmal zurück zu deinem Styling mit Ramo. Ja. Wie hast du den gefunden?
Indem ich suche. Also ich bin ich habe ein super Auge. Ich habe ein Wahnsinnsauge.
Du hast neulich erzählt, du hast irgendjemanden an ein anderes Label.
Genau. Ah, okay. Genau. Also darf man hier nicht sagen, so wäre besser, weil es geht ja darum, so, wenn ihr nur wüsstet oder wenn die Hip-Hop-Industrie nur wüsste, wen ich in welcher Kombination manchmal wohin gebracht habe, so, würde man denken, Massiv hat niemals was damit zu tun, weil ich daraus auch im Nachhinein niemals Nutzen gezogen habe oder Musik mit dieser Partei gemacht habe. Aber durch mich gibt es sehr, sehr viele Verstrickungen und sehr, sehr viele Kombinationen, die heute wirklich den kompletten Rap-Film voll machen. Und wir reden hier von den größten Stars. Und ich bin nie als E&A losgelaufen, sondern immer als Wasim, als Mensch und habe die Leute immer nicht an mich gebunden, sondern denen eine Richtung vorgewiesen. So. Und dann sind sie mir gefolgt und dann sind die durchgestartet.
Du bist ein Löwenherz.
Wir reden hier wirklich von, wenn wir hier 10 Top-Artists in Deutschland haben, von der neuen Sphäre, dann reden wir von 3 oder 4.
Jetzt ging es dir, hatte ich den Eindruck, zwischenzeitlich mit deiner Karriere, aber auch nicht immer super 100% gut. Nein. Oder? Du hattest ja auch deine Auf und Abs. Mhm. So, hattest du niemals die Vorstellung, ey, da könnte man ein Geschäft draus machen? Oder, also ich meine, solche Leute werden ja gesucht, die Talente erkennen, die mögliche Kombinationen erkennen. Das ist ja eigentlich wichtig für diese Musikindustrie.
Dazu muss ich aber auch was sagen, Steiger. Das Ding ist, mein Leben hat mich sozusagen, mein musikalisches Leben hat mich immer verfolgt mit dem Startschuss von Massiv. Und alles, was ich danach gebracht habe, ist immer meine eigene Fanbase immer wieder zu füttern mit das, was ich am besten kann. Aber ich habe sehr viel Struggle gehabt, sehr viel Probleme gehabt, aber habe immer das Lächeln an der richtigen Stelle gehabt. So. Und habe das immer mit viel, viel Liebe gemacht alles. Bis heute, also mein letztes Album, Latif, ist super gelaufen. Jetzt bringe ich mein Breitling-Album raus. Ich habe eine gewisse Base aufgebaut. Ich habe einen Katalog von 16 Alben mit Fans, die mich in den Playlisten haben, von dass ich auch schon alleine super leben kann. So. Das habe ich alles in meinen Händen. Das liegt nicht irgendwo rum oder so. Dazu habe ich die kompletten Rechte. Und das ist für mein Schaffen, ist das ein Riesenerfolg. Weil nicht jeder, der einen Riesen-Hype hat oder einen Riesen-Hype hatte, kann nach 15 Jahren immer noch sagen, so, ich kann immer noch machen, was ich will und Musik ist immer noch ein Teil von meinem Leben. Und Musik wird immer ein Teil von meinem Leben bleiben, weil ich kann jederzeit ins Studio gehen. Ich habe den Luxus jetzt momentan, jederzeit ins Studio zu gehen und zu sagen, so, ich bring mal in 3 Monaten ein Album raus. Oder ich bring mal ein Tape raus, einfach for free, Spotify. Wenn du zurückschaukelst, ich war der Erste, der wirklich Millionen von YouTube-Klicks generiert hat in 1, 2 oder 3 Tagen. Jeden Scheiß, den ich rausgebracht habe, ist durch die Decke gegangen. Aber damals musste ein Kenneck, zu Saturn gehen und sich eine CD kaufen. Und das ist ein magischer Moment, weil keiner hat damals für eine CD Geld ausgegeben. Das war wirklich eine traditionelle neue Sache für die Menschen so. Und heutzutage Spotify hat jeder. Einer hat einen Haupteingang und 2 Geschwister nutzen das im Haushalt. Und Leute, die heute großartige Musik machen, könnten eventuell damals, jeder hört die, aber keiner kauft die Platte. Da sind sie immer noch auf Minus. So. Aber heutzutage zählt wirklich nur die Streaming-Plattformen und dadurch kannst du schon super leben. Würde ich diese Zahlen von damals hat jeder Massiv gehört, hätte ich damals Streaming-Plattformen gehabt.
Hätten alle gedacht, du kaufst Klicks.
Nee, das wäre Wahnsinn gewesen, weil ich hätte mich einfach dumm und dämlich verdient.
Aber ich denke das nämlich oft, als es diese Streaming-Debatten gab, so auf, ey, wer kauft alles Klicks und guck mal, hier ist eine Liste aufgetaucht jetzt. Gab es ja so Listen, die rumgegangen sind, oh, ey, auf die Videos wurden Klicks gekauft und auf die nicht. Denke ich mir manchmal, ey, wenn jemand früher gezählt hätte, wie oft ich in der Schule das und das und das gepumpt habe, so, natürlich wären da auch so Zahlen, dass...
Ey, unnormal.
So. Ich glaube wirklich, diese Zahlen sind, es kann schon sein, dass Leute da manipulieren, gerade wenn du so siehst an den ersten Tagen 50.000 Kommentare, so dann weißt du, okay, da wurde ein bisschen nachgeholfen. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einzelne Songs gibt, die diesen Status komplett ohne haben, einfach ja, weil natürlich. Die Kids da sind, die den natürlich. Ganzen Tag Musik hören, so wie wir früher den ganzen Tag Musik gehört haben.
Damals ist ein Video von mir rausgekommen, sagen wir mal, weißt du, wie es ist. Dann ist gefühlt einfach mal 2 Wochen nichts rausgekommen und dann kam nach 2 Wochen Sido seine erste Single raus. Dann voll. Kam 2 Monate später gefühlt Bushido seine nächste Single raus. Du konntest sozusagen jedes einzelne Video hast du abgewartet. Per Forum hat dann Bushido gesagt, morgen 18 Uhr ist soweit. Und dann hast du dir das Video angeguckt. Aber ich habe mal gestern diese Backspin-Liste gesehen, wenn die diese oder diese 16-Bars-Liste,
was
wenn
freitags dann, rauskommt.
Donnerstags um 0 Uhr, was da alles rauskommt, das waren ja irgendwie 60 Releases, ohne die dazu gezählt, die nicht auf dem Radar sind. So.
Voll. Ich weiß auch noch, TRL damals war original, ich glaube, jede Woche 2-3 Mal und es ist so immer die gleichen Songs gespielt, aber ja, man hat geguckt und man wusste, ey, die zehn Songs...
Du hast ja Urteil war 3 Monate auf 1 gefühlt und hast immer wieder diesen Input von diesem Song gehabt. Jetzt zur heutigen Zeit müsste Savas jede Woche eins bringen, dass TRL immer wieder ihn im Fokus hat. So.
Ja, voll.
Da habe ich auch jetzt, vor 3 Tagen war Savas hier, da haben wir original 4 Stunden genau über sowas geredet, wie wertvoll Musik ist, aber irgendwie wie... sogar wenn ein Song Gold geht, kann es trotzdem sein, dass er nicht zeitlos ist. So, also damals, wenn ein Rap-Song Gold ging, Bruder, dann hast du den Rapper beim Splash so angeguckt. Das ist eine Single, Hip-Hop-Single, nicht Album, eine Single Gold. Das gab's gar nicht. Das ist harter Shit, Alter. Weißt du, und heute, wenn Kapi ins Mikrofon furzt und zu seinen Fans sagt, ey, los geht's, die reißen die Bude ab, der geht auf 1. Weil er seine Fans, die Fans lieben ihn, die lieben seine Songs und wenn der einfach alle verarschen will und einfach sagen will, so guck mal, sogar wenn ich das mache, gehe ich auf 1, weil ich bin der King und er ist es. Kapi ist der King, weil er bringt manchmal eine Single raus, aber bringt in der Single-Woche, wo er sagt, ich will auf 1 gehen, bringt er trotzdem noch 2 Free-Tracks raus und die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie sich konzentrieren sollen, aber alle 3 Dinger werden hart gestreamt und ein anderer Künstler beamt alle Energie und die ganze Power bündelt er in 2 Monate nur für diese eine Single und dann gibt er auch richtig Gas. Und Kapi macht einfach 3-4 Dinge in einer Woche manchmal. Und davor muss man Respekt haben. Das ist ein richtiger Elvis Presley.
Okay, nichtsdestotrotz, wie findet man dann in dieser Flut einen Ramon?
Ich habe ihn bei einem Video gesehen. Das Video hatte, glaube ich, 50.000 Klicks und er war nur der Feature-Partner von diesem Video. Und da habe ich ihn als Typus gesehen, so wie elegant und wie sexy er rüberkam. So. Das hat mir komplett gefallen. Ich wusste, dieser Typ kann anhand seines Vokabulars, was er in diesem Video hatte, weiterführen. Ich wusste, der hat einen ganz anderen Wortschatz als 0815 Straßenrapper. Und hat auch nicht diese Aussprache, dass man nichts versteht oder so, sondern man muss zweimal manchmal hinhören, weil er manchmal sich übertönt mit Schreien oder Wut. Aber das ist auch gut so, das macht auch seine Musik aus. Aber hauptsächlich ist der Typus, der hat mich direkt gecatcht und das Vokabular. Ich wusste, da kommt was Interessantes.
Aber du hast ihn nie live gesehen vorher, oder?
Nein.
Weil das war immer so ein Moment zum Beispiel bei mir, dass wenn ich Leute live gesehen habe, dann wusste ich, okay, da unterscheidet sich dann die Spreu vom Weizen so quasi. Ja, also es gab Leute, die machen Jugendhausauftritte und dann kommen Rapper auf die Bühne. Das war immer der Moment, aber das gibt es ja heute nicht mehr. Gibt's also insofern...
Was meinst du, Jugendhausauftritte gibt es nicht mehr? Oder was also, gibt es nicht mehr?
Live-Auftritte gibt es einfach so in der Form nicht mehr. Es gibt keine Cypher, es gibt keine Jams mehr.
Damals, zum Beispiel, wenn ich jetzt...
Ich entdecke jemanden.
Jemand heute 16 ist, ein Mercedes hat von seinem Vater und ein Handy hat, dann kann der Rapper werden und der stellt sich nicht im Jugendhaus auf die Bühne.
Hat er was Schönes gesagt? Ich war damals auf ganz vielen Freestyle-Sessions. Ich bin auch selbst auf die Bühne gegangen. Konnte natürlich nicht freestylen, konnte nicht rappen, aber anhand meiner Erscheinung habe ich einfach so ein paar Afro-Dinger gedroppt mit einer Mischung von Pfälzer Dialekt und das hat dann auch funktioniert, dass die Leute gesagt haben, boah, krass, also Erscheinung macht auch sehr viel aus und den Film, den du fahren willst, kannst du auch gut rüberbringen, wenn du selbstbewusst bist und das habe ich auch manchmal so gecatcht. Wir waren in Heidelberg, wir waren in Saarbrücken, wir waren in Stuttgart, ich war überall unterwegs und das hat mich immer dazu gebracht, dass ich wusste so, ey, es macht Spaß. Und wenn, dann mache ich das vielleicht irgendwann, aber dann auch professionell. Also das war so wie...
Von welchem Alter reden wir da,
wir reden
als du da unterwegs warst?
Von 21, 20. Aber diese Videos existieren auch noch. Vielleicht bringe ich die mal in einer Doku raus.
Das war ja wirklich eine Zeit, wo Rap-Karriere nicht unbedingt Standard war. Also,
nein.
Damals gab es 5 Leute, die mit Rap Geld verdient haben in Deutschland. Genau. wie bist du auf die Idee gekommen zu sagen, so, ich mach das jetzt. Ich bin hier in Pirmasens, ich arbeite im Lager, mir ist das alles aber zu doof und zu scheiße. Ich will.
Ich habe das nicht selbst entschieden. Ich habe den Gabelstapler geliebt. Wenn ich ein Liebeslied über den Gabelstapler machen würde, würdest du sagen, der hat eine Beziehung mit dem Gabelstapler. Ich bin eingetaucht in eine Atmosphäre in meiner eigenen Halle. Um 17 Uhr kommt dieser LKW. Ausladen auf B machen. Diesen LKW auf C ausladen. Die Halle war mir. Ich habe meine eigene Essensbox dabei gehabt. Ich habe auf meinem Gabelstapler habe ich meine eigenen zwei Boxen gehabt von Huma oder was für Marke das war. Und da habe ich meine Musik angemacht. Ich habe da gewartet. Manchmal bin ich einfach so meinen Runden gedreht. Ich wusste, der LKW kommt erst in 45 Minuten. Ich habe mich so wohl gefühlt, aber ich wusste, der Vertrag gilt nur für ein Jahr. Die letzten zwei Monate hat mir jeder auf die Schulter geklopft und hat gehofft, dass der Vertrag verlängert wird. Auf einmal ruft mich mein Kumpel Pitcheck, ruft mich dann hoch, der Schichtleiter, und hat gesagt so, wird leider nicht verlängert. Ein Tag vorher, da bin ich nach Hause gegangen, ich war so deprimiert, als ob die große Liebe mit mir Schluss macht. Ich war so deprimiert, dass ich mir dann selbst gesagt habe, was mache ich jetzt? Weil ich habe 5 Ausbildungen vor dieser Gabelstapler-Scheiße gemacht. Kunststoffformtechniker, Verfahrensmechaniker, Kfz-Mechatroniker, was weiß ich was, Kaminofenbauer und was weiß ich was für eine Scheiße. Ich habe wirklich alles angefangen und hingeschmissen, weil ich mir gesagt habe, ich muss etwas finden, was zu mir passt. Und dann habe ich in meinem Zimmer gesessen und links, rechts alles Tupac-Posters. Und dann dachte ich mir, scheiße, Mann, Alter, ich bin mit Amis aufgewachsen, ich habe Soul im Blut, ich kann zwar nicht rappen, aber wenigstens mache ich eine Demo und versuche es. Und dann habe ich eine Demo abgeschickt, die auch legendär ist, Pitbull, die wirklich grottenschlecht ist.
Wir haben sie bekommen.
Ja.
Also woher Bunker hat sie bekommen?
Ich habe 107 Labels. Ich habe 100, ich komme gleich, Bruder, jetzt. Ich habe... Hier. Ich habe 107 Labels. Habe ich meine Demo geschickt. Ich bin so zu der Post gefahren mit meiner Schwester. Und 107 Mal habe ich...
Zwei riesigen Reisetaschen, ja?
Ich schwöre dir, nee, das war ein Karton. Alles, und jedes einzelne Label habe ich einen einzelnen Brief geschrieben.
Wie hast du die Adressen gefunden?
Internet. Richtig noch mit diesem... ich habe so einen Router zu Hause gehabt, wenn du den anmachst, brauchst du erstmal 3 Minuten, bis er hochfährt. Und bis eine Seite aufgeht, brauchst du auch wieder deine Zeit. Und dann hat sich wirklich original, ich habe zu Shimperator geschickt, ich habe zu jedem geschickt, hat sich original wirklich nur MC Bastard gemeldet und hat mich nach Berlin eingeladen, aber hat noch nicht einmal die Demo gehört. Er hat nur das Bild gesehen bei King Orgasmus One oder bei Frauenarzt auf dem Tisch liegen, obwohl er dieselbe CD auch bekommen hat. Da habe ich gesagt, und, hast du schon gehört? Hat er gesagt, ja, ist erstmal nicht wichtig, komm erstmal her. Ich will dich kennenlernen. Das
sieht geil aus.
Da bin ich nach Berlin gefahren.
Es war aber auch wirklich beeindruckend. Muss man,
nee,
muss
ich kenne kenn das Bild.
Ich habe ja eine Demo gemacht, aber wirklich so mit gepresster CD drin, Rolling und Cover und alles selbst gemacht. Ja. Schrott, aber alles selbst gemacht. Also ich wollte es wissen. Und da bin ich nach Berlin gefahren, war eine Woche hier. Und dann habe ich erstmal aus der Situation heraus erfahren, dass Bastard zu mir sagt so, ey, Musik erstmal beiseite. Ich brauche einen, der mich auf die Bühne bringt mit dem Sarg und mit der Axt. Und am besten mit Lederanzug. Als Henker. Er wollte mich erstmal als Henker mit auf die Tour nehmen.
Wow.
Ich war gar nicht eingeplant als Rapper.
Wow.
Massiv war erstmal, da hieß ich noch Pitbull. Ich war erstmal Henker. Habe ich aber zu ihm gesagt, ey, Bruder, ich will eigentlich rappen. Hat er gesagt, wart doch mal mit dem Rappen. Erstmal Show. Und dann habe ich immer mehr Druck gemacht, bis ich dann gesagt habe, so, Bruder, hör dir mal wirklich meine Stimme an. Und dann waren wir beim Frauenarzt unten im Sauna drin, da hat er so ein Mikrofon hängen gehabt. Da haben wir einen Song gemacht, ich, Money Mark, Bastard und Frauenarzt. Und dann war mein Part dran und ich habe die ganze Zeit geschrieben. Und ich wusste, ich kann nicht mit Texten punkten, aber mit was ich punkten kann, ist meine brachiale Stimme. Mit einem guten Mikrofon und nicht aus dem Kinderzimmer heraus. Dann bin ich da reingegangen in die Booth, war voll warm, ich habe mein T-Shirt ausgezogen, ich war 130 Kilo. Das war bemerkenswert, weil das aus mir überhaupt ein Ton rauskommt, mit so einer Erscheinung, war für Deutschland auch komplett neu, weil damals waren alle schön schlaksig, jeder hat seinen Bauchmuskeln unter seinem Pele-Pele gehabt, aber ich kam da richtig so Bodybuilding-mäßig so, weißt du? Und dann habe ich losgelegt. Stech ihn ab, stech ihn ab, stech ihn ab, fick den Spast, Fick dich, was? Das habe ich gerappt, das hat er mir dann geschrieben gehabt, weil das die Hook war. Die wollten hören, wie ich auch auf die Hook komme. Und dann habe ich gesehen, also es, ich habe die nicht gehört, aber ich habe durch so eine Scheibe durchguckt, wo dann MC Bastard so gesprungen ist. Boah, boah, boah. Und dann wusste ich, ah, habe ich die gerade gecatcht. Da bin ich rausgekommen, jeder hat mir auf die Schulter geklopft und haben gesagt, Alter, du bist so ein harter Rapper, das, das. Und dann hat er mich ernst genommen. Aber erst nach 4 Monaten, wo er mich einmal zufällig nach Vorrock, zu Vorrock mitgenommen hat, weil er dort Beats picken will, habe ich zu ihm gesagt, ey, guck mal, ich habe mich so gut mit Vorrock verstanden, ich gehe mal das nächste Mal, wenn ich nach Berlin komme, alleine zu Vorrock. Weil dann höre ich mir ein paar Beats an, vielleicht kann ich bei ihm schreiben. Ja, kannst du ja machen. Und dann habe ich dort das Ghetto-Lied aufgenommen. Und als zweiten Song habe ich aufgenommen, hier kommt M-A-S-S-I-V, massiv wie eine Wand. Und nachdem ich diese 2 Dinge aufgenommen habe, wusste ich, ich habe 2 Sachen, die es in Deutschland noch nicht gibt. Da kann mir einer erzählen, was will. Gibt es nicht. Also die waren noch im Studio gesessen und haben zu mir gesagt, so, warum sagst du Mahmoud, ich gebe die Hälfte an dich ab. Hast du keinen deutschen Freund? Weil das könnte ein paar Fans verkraulen. Da habe ich gesagt, nein, genau das bin ich. Und das ist die Zeitrechnung ist jetzt genau so, dass der originale Prototyp Kanake kommen muss. Mit einem Vokabular, Alhamdulillah, Inshallah. Diese Sachen gab es vorher nicht. Jeder hat zwar stolz über sein Land gerappt, aber keiner war richtig dahinter gestanden oder hat einen heiligen Krieg ausgerufen. Meine Musik war eher so, kommt, und man hat dann richtig als Araber gedacht, so, Alter, endlich, hinter dem können wir wirklich stehen. Also los geht's in den Krieg. Das war ja Kriegsmarschmusik. So. Und dann habe ich Ghetto-Lied gehabt und wusste, dazu will ich ein Video drehen. Und Vorrock wollte mir diesen Beat nicht geben, weil er aus einem Ordner war, aus einem Techno-Ordner, das war nur ein Loop, der aber schon von 1999 war. Oder 2000, irgend so ein Playstation-Ordner oder was weiß ich was. Habe ich gesagt, diesen Beat will ich haben. Hat gesagt, nimm erstmal drauf auf. Da habe ich drauf aufgenommen. Ich schwöre dir auf alles, ich verarsche dich jetzt nicht. Wo ich dann gehört habe, meine Stimme auf diesem Song und wie ich den rappe, ich will noch nicht, ich will kein Arrangement, ich will kein Master, ich will nicht, dass irgendeiner abmischt, ich will noch nicht mal, dass einer aus Versehen drauf spuckt. Aber der ist Straße. Dieser Song ist Straße. Vorrock hat gesagt, lass mich mal einen Remix machen. Ich bin zurück nach Pirmasens gefahren, in mein Kinderzimmer, hab dann so gesessen und ich wusste, ich habe gerade ein goldenes Ei gelegt. Was mache ich als nächstes? Dann ruft mich Vorrock an und schickt mir einen Remix. Weißt du, was passiert ist mit mir? Ich habe diesen Remix gehört. Ich schwöre dir auf alles, wo ich den Remix gehört habe, ich habe geweint. Ich schwöre dir, ich habe geweint, weil es war so magisch, wenn du diesen Ghetto-Lead-Beat hörst. Du musst den mal hören. Wenn ihr später nach Hause geht, hört ihr euch nur diesen alten Beat an, nicht diesen Beethoven-Remix, diesen Original.
Ich kenne
ihn,
ja.
Ich habe wirklich geweint, weil ich wusste, es wird sehr, sehr schwer, ihm zu erklären, dass ich den alten Beat haben will. Ich habe ihn angerufen.
Drehen?
Habe ich ihn angerufen. Hey Bruder, danke dir, das und das, aber alte Version, mein Herz. Hat er gesagt, weißt du was? Ich mache dir gleich nochmal einen Remix, weil ich bin jetzt im Studio. Ich mache dir was ganz Krasses, weil so können wir nicht rausgehen mit diesem Song. Ich blamier mich, hat Vorrock gesagt. Ich blamier mich, das ist nur ein Loop, das ist ein alter Beat. Hat er mir noch einmal einen geschickt? Ich dachte, ich kann gar nicht mehr weinen. Ich habe nochmal geweint. Und dann hat er mir einen Tag später nochmal einen Remix geschickt. Dann konnte ich nicht mehr weinen. Dann war ich eher so Depri. Scheiße. Also ich werde es nie rausschaffen, weil der magische Moment ist weg. Der magische Moment wird mir genommen, weil ich auch von Künstler zu Künstler ihn nicht überreden kann, etwas zu machen, wozu er nicht stehen kann.
Steht, ja.
Weißt du, was dann passiert ist, Bruder? Da bin ich nach Berlin, 3 Wochen später bin ich dann nach Berlin. Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf Berlin. Ich bin nur nach Berlin gekommen, weil MC Bastard auf Tour gehen wollte, das und das. Auf einmal sitze ich in der U-Bahn von Alexanderplatz nach Hause. Also ICE, Nordbahnhof raus, Alexanderplatz nachts. Auf einmal, ich weiß nicht, ob das Zufall war, ich schwöre dir, aber Gott hat mir diese Nachricht geschickt. Ich bin die U-Bahn runtergelaufen, 2 Mädchen kommen hochgelaufen und hören das Ghetto-Lied.
Mit dem Lied. In welcher Version?
Die originale Version. Weil bei meinem Freund Ali Sharur Beirut habe ich auf seinem Computer immer alle Songs gehabt. Und die haben bei MSN damals, haben die den Song auch weitergeschickt.
Wow.
Ich dachte mir, das kann doch nicht mein Lied gewesen sein. Das kennt keiner, mich kennt keiner. Auf einmal steige ich in die U-Bahn ein. Bernauer Straße, Wolterstraße steige ich aus, das war damals mein Bezirk so. Gehe ich so die Treppen hoch, auf einmal laufe ich am Techno-Grill vorbei. Auf einmal sitzen da 6 Kennex, die bauen sich gerade ein, das. Ich schwöre dir, ich höre den Ghetto-Lead-Beat. Aber ich höre nicht meine Stimme, weil am Schluss vom Beat habe ich noch nicht dieses Berlin kommt und alles reingeredet, so outro-mäßig. Da ist nur der Beat gelaufen, da habe ich gesagt, ah, den Beat kennt man ja schon. Zufall, dachte ich so. Auf einmal bin ich so hingelaufen, habe ich mir einen Döner geholt und habe mich dazugestellt. Und dann haben die den auf Repeat gehört. Und ich schwöre dir auf alles, ich habe diesen Döner bestellt. Ich habe die ganze Zeit so gesessen. Und ich schwöre dir auf alles, ich habe den Döner nicht angerührt. Ich habe die ganze Zeit nur so gesessen und zugehört, was die reden. Die sind nicht auf den Song eingegangen, aber ich habe gemerkt, wie die alle mitsummen. Und immer wenn die Hook gekommen ist, haben die alle gemacht, komm nach Wedding, dann wisst ihr, wo das Ghetto liegt. Und da habe ich gewusst, ich kann es doch schaffen. Da habe ich Warlock angerufen und habe gesagt, ey, was ist passiert? Er hat gesagt, was soll denn passiert sein? Am nächsten Tag gehe ich zu Warlock ins Studio. Guck mal, wie zeitnah alles ist. Da habe ich gesagt, ey, gestern so und so, das und das. Da hat er zu mir gesagt, Bruder, ich habe es auch schon mitbekommen. Ganz Kreuzberg hat ihn, wir sind gefickt. Da habe ich gesagt, wie, wir sind gefickt? Ist doch gut. Er hat gesagt, nein, jetzt ist Pulver verschossen. Da habe ich gesagt, ja, aber diese Version wollte ich ja rausbringen. Und dann bin ich ja erst losgelaufen mit meinen Massiv-Kommt-Aufklebern, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich ein Video dazu drehen.
So krass,
Mann. Weißt du, was ich krass finde daran? Du hörst manchmal so Sachen, die sind geil, die sind rough. Und dann kriegst du zwei Wochen später eine totproduzierte Endversion zugeschickt und denkst, wo ist das Ganze hin? Wo ist das hin?
Die Seele geht manchmal verloren. Was heißt manchmal? Also bei mir, ich habe dann Desio erstmal erklären müssen, beim Einmal ein Wort-Album. Desio konnte nicht so arbeiten. Ich habe gesagt, so jeden Song, den ich aufnehme, weil bei Blut gegen Blut Album, musst du ja überlegen, bei Blut gegen Blut Album war Blut gegen Blut drauf, da war Wenn der Mond mein Ghetto, Ghetto kracht drauf, da war Ghetto-Lied drauf, da war Araber in Handschellen drauf, da waren so viele Hits aneinander gestapelt, was für die Kids gerade das 0 plus Ultra ist, und das war alles rough. Und dann bin ich zu Desio gegangen, wo wir dann angefangen haben abzumischen und zu machen, und ich war immer traurig da gesessen. Weil ich ihn immer gefragt habe, können wir es nicht so lassen, wie ich es gestern im Auto gehört habe, wo ich nach Hause gefahren bin. Weil der Dreck in meiner Stimme, dieses leicht monstermäßige, das übertönt und sogar nervt, das ist das, was das Ding dann ausmacht. So hat er mich immer einen besseren belehrt, dann haben wir am Schluss die Mitte gefunden, weil er ist ja auch Künstler und er will mit Qualität natürlich erscheinen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber ich bin Fan von roughem Shit, wenn er gut ist, nicht anrühren.
Krass.
Weil dieses abgemischte Kram auf Apple hören, das und das, also ganz ehrlich, 90% der Musik landet so auf dem Handy und du guckst dir das kurz an und scrollst weiter, okay? Deine Lieblingslieder sind 10%, die dann vielleicht im Auto laufen und da kommt es dann eventuell auf den Sound an, aber so gravierend ist das letztendlich überhaupt gar nicht, weil nur Fachleute erkennen, oh, schlecht abgemischt, das drückt zu sehr. Ja. Ich kenne keinen Kenneck, der sich bis heute mit irgendwelchen Frequenzen auskennt. Die sagen nur, oh, geil oder nicht geil. Weißt du? Deswegen, man macht sich so viel Kopf, wenn das angeht.
Fresh oder nicht fresh, oder das drückt oder nicht.
Ja, auch dieses nochmal, so den Song nochmal neu aufnehmen, ist ja auch Quatsch.
Oh, Seele geht verloren.
Hey, ich würde sagen, Themen der Woche, voll geil.
Ja, was ging irgendwas die Woche, was beschäftigt hat?
Ein Thema der Woche habe ich tatsächlich. Habt ihr das gehört, dass dieser Brandenburger Nazi zurückgetreten ist, Andreas Kalbitz?
Nein.
Andreas Kalbitz ist richtig...
Der ist doch krank, irgendwas oder so.
Richtig, richtig Hardcore-Nazi von der AfD, Fraktionsführer, musste leider zurücktreten, weil er einen Mitarbeiter geboxt hat, der dann mit Milzriss im Krankenhaus...
Ja, genau, das habe ich mitbekommen, ja.
Wow, nee, aber...
Gut. Aber das war eher Spaß. Also, der hat ihn aus Spaß in den Bauch geschlagen.
Es wurde...
aus Spaß die Milz gerissen.
Es wurde ein bisschen darüber diskutiert und Andreas Kalbitz war schon länger bekannt für seinen rustikalen Führungsstil, wie das dann hieß.
Rustiker.
Aber das fand ich ein bisschen lustig. Heißt aber auch, dass wenn er schon mit Parteifreunden so umgeht, dass er dann mit Parteifeinden, also wenn er sagt, er wird aufgeräumt, dann wird wahrscheinlich auch aufgeräumt. Jetzt ist er weg und
geil.
Ist gut so.
Ja.
Kalin wurde zu 28.000 Euro verurteilt.
Wirklich, wofür?
Ein Jahr auf Bewährung wegen scharfen Waffenbesitz.
Wer?
Kalin.
Ah, so, bei ihm in der Wohnung oder so, wa?
Genau. Und Kalin will christliches TikTok machen. Das habt ihr mitgekriegt? TikTok,
ja,
TikTok
er findet das zu...
Nee, TikTok muss verkauft werden, weil es den Chinesen gehört. Donald Trump hat ein Dekret erlassen. Innerhalb von 3 Monaten muss es verkauft
Wirklich?
Werden. Ja, in Amerika, die amerikanischen Anteile müssen irgendwie verkauft werden. Und,
ich weiß nicht, was ich denke.
Aber da springt gerade jeder drauf.
Kanye will einen Teil kaufen und daraus ein christliches TikTok machen.
Ey, ich bin doch, Alter. Gott helfe.
Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll, ehrlich gesagt, von Trump. Er macht die ganze Zeit so Nazi-Stuff, aber dann sowas finde ich gar nicht schlecht.
Guck mal, Trump.
TikTok abschieben, gar nicht verkehrt eigentlich.
Macht es ja deshalb, weil es den Chinesen gehört.
Das ist racist. Ja.
Deshalb muss es wirklich. Ob das racist ist oder das ist Protektionismus.
Der bringt manchmal Twitter-Einträge, wo andere Präsidenten dafür abgesetzt werden und der überlebt einen Twitter-Eintrag nach dem anderen. Ey. Der
das ist echt faszinierend.
Faszinierend, ja. dass sowas überhaupt heutzutage noch funktioniert mit so Shit-Publicity, was er da macht.
Ja.
Du hast nämlich gesagt, du bist dein Shisha-Tabak. Ghetto-Cola?
Almas über Tobacco?
Ja. Ist einer der erfolgreichsten?
Der erfolgreichste.
Ja. Der erfolgreichste in Deutschland oder in Europa?
Jetzt expandieren wir überall nach Europa, aber jetzt sind wir auf jeden Fall die erfolgreichsten in Deutschland.
Okay, warum eigentlich?
Weil qualitativ der hochwertigste Tabak, made in Germany. Und wir haben von Anfang an diese Philosophie gehabt, lieber weniger verdienen, aber dafür den Menschen mehr zu geben. So, weil es ist momentan sehr, sehr, sehr viel Shit-Belastung im Tabak drin. Bei uns ist alles sauber geschnitten. Der ist sauber gefüttert, sauber geführt und darauf legen wir sehr großen Wert.
Das heißt sauber geführt?
Das bedeutet, wir sind die Ersten, die wirklich super angehauchte Werbungen gemacht haben. Man darf ja keine Tabakwerbung machen. Wir haben halt so 4 Blocks Werbungen gemacht, die in die Richtung von Tabak gehen, ohne die Dose zu zeigen. Und damit haben wir halt den Markt revolutioniert. Wir haben damit gepunktet. Und wir haben damit Leute gecatcht, die vorher das nicht auf dem Radar hatten, sondern einfach nur in den Shisha-Store gehen und sich einen Tabak holen, wo gerade die Farbe gut aussieht oder so. Wir wollen auch, dass die Werbung gut ist, wir wollen, dass es geil platziert ist, wir wollen etwas dafür tun.
Also eigentlich Red Bull-mäßig, gar nicht offizielle Werbung, aber alle haben das irgendwie, naja.
Yes.
Flair bringt seinen neuen Tabak raus, heißt Elektrosmog.
Also
Elektrosmog?
Elektrosmog.
Ist nicht schlecht.
Weiß nicht, ob das der beste Name ist, den man dann auch rauchen möchte. Aber er wird sich wahrscheinlich dabei was gedacht haben.
Natürlich, jeder bringt sozusagen jetzt momentan Tabak raus. Es ist auch als Rapper mit einem gewissen, du bist ja Meinungsmacher für die Kiddies. Die Shisha-Bars, die hören alle Rap, die haben dann einen Bezug zu dir und dann funktioniert das auch besser, als wenn du irgendeinen Sportler nimmst, wo gar nicht klappt, sogar nach seiner Karriere, oder irgendeinen Schauspieler. Also da ist Rapper, Hip-Hopper sein schon das Kreativste.
Aber wie viel Platz ist da noch auf diesem Shisha-Markt?
Der Markt ist hart umkämpft. Es ist ein harter Markt.
Ist auch ein Wachstumsmarkt?
Ja, es geht steil nach oben. Obwohl man denkt, es ist schon alles ausgeschöpft. Da geht noch mehr.
Also wie beim Podcast, ja?
Ja, voll. Also da geht noch viel mehr und bei Tabak geht noch mehr.
Aber wenn wächst, warum hart umkämpft? Wie macht sich das bemerkbar?
Das ist ein Game, was auch teilweise von Arabern geführt wird. Und kannst dir ja vorstellen, dass da auch Schulterzucken in Bewegung ist dann.
Was heißt Schulterzucken in Bewegung?
Ja, man muss schon gucken, mit wem macht man, wie macht man. Es ist ein großes Business, da ist viel Geld drin.
Und Tabak ist unversteuert, habe ich gehört.
Ich kenne mich da nicht so perfekt aus, aber die Steuerbanderole kostet 6,50 Euro. Die Herstellung eines guten Tabaks kostet 1,50 Euro bis 2 Euro. Da bist du schon bei 8 Euro. Du kannst mit diesen 8 Euro, also mit 100.000 Dosen, kannst du eventuell 200.000 Euro
gewinnen. Der Tabak kostet 1,50 und du musst 6,50 Steuerbanderole.
Ja, guck mal, du kannst mit 100.000 Dosen, jetzt kommt's. Das ist ein riskantes Business, das ist unnormal. Du kannst mit 100.000 Dosen Herstellung, bist du bei 800.000 Euro. Du kannst aber mit 100.000 Dosen nur 200.000 Euro Gewinn machen oder du machst 800.000 Euro Minus.
Wenn du es nicht verkaufst.
Wenn du es nicht verkaufst.
Nicht verkaufst, Chris. Okay. Wie schnell wird der schlecht? Weil der ist ja das ist doch feuchter Tabak auch.
Oder? Ja, also in der Regel 1,5 Jahre.
Okay, so lange.
Der ist ja auch immer gut gelagert, eigentlich in den Läden sollte er sein.
Ja, aber das kostet natürlich auch.
Ja, viele bleiben auf den Dosen sitzen. Und dann ist es wie bei Retouren bei CDs. Dann, wenn es zurückkommt, musst du dafür haften. Ja, weil es gibt ja Läden, die arbeiten mit schick uns, wir verkaufen und schicken dir den Teil, der verkauft wurde, schon mal. Der Rest steht noch bei mir im Regal. So, es gibt verschiedene Arten der Verkaufsstrategie.
Krass. Ey, eine Sache noch, hast du die neue Bild-Kampagne mitbekommen? Es hängen überall gerade Plakate mit so für dich. Wir machen die Zeitung für dich. Und der, also auch unter anderem, da sind dann so Lehrer abgebildet, die irgendwie an der Tafel stehen. Da steht dann, für die, die den Kindern die Welt erklären, damit die Kinder sie morgen erobern können.
Oh nee.
Das hat so ein
damit werbt die Bild.
Kolonial Swag. Und dann auch, das war der allerdreisteste. Ich weiß nicht, ob sogar ein Gabelstaplerfahrer war. Oder ob es ein Bauarbeiter war. Irgendwie sowas. Nee, genau, ein LKW-Fahrer war es. Es war ein LKW-Fahrer, der gerade in seine Kajüte steigt. Und da steht so, bla bla, für Leute, die ihre Arbeit mit bestem Gewissen ausführen. Und so. Ich dachte mir, Junge, ihr, Leute, die so tun, als wären Leute, die der Gesellschaft verkaufen, Hartz IV, das sind die Problemkinder, die nehmen uns das Geld weg und so, weißt du, die Aufmerksamkeit nach unten immer lenken und so tun, als wären irgendwie, ach, die Assis, die ohne Geld, die sind das Problem.
Ja, aber auf der anderen Seite sind sie
so, oh, wir sind da, wir sind da für die Arbeiterschicht, das fand ich
auf jeden Fall. Ja, aber trotzdem, ach, in jedem Pausenraum, und das weißt du,
ja,
in jedem liegt Pausenraum liegt die Bild.
Ja.
Das ist so.
Es ist alles mit
dran. Eine Sache gab es natürlich auch noch, 6 Monate Hanau, die große Demo in Hanau musste
abgesagt werden.
Wegen Corona, es gab dann Video, Videokundgebung, aber das war auch noch diese Woche, ein halbes Jahr, 6 Monate nach dem Terroranschlag.
Kommt mir vor wie 2-3 Monate oder so, ich, das ist noch voll frisch.
Große, tragisch, sehr
große
tragisch.
Große Demos, 30 Demos im gesamten Bundesgebiet, in Berlin gab es auch eine.
Ja, willst du einen Song auf die Liste packen, Steiger?
Ja, willst du einen Song auf die Liste packen? Was ist dein Lieblingssong?
Oh shit, hast du einen aus der letzten Woche, der rausgekommen ist, der dich so im Release-Radar... Oder was war der letzte Song, der im Release-Radar dich richtig gecatcht hat?
Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen. AZ featuring Sofian. Sehr stark. Und wenn ich mir einen Legacy-Song aussuchen darf, dann Ramo, sein allererster Song, Sag mir wie.
Okay, die packen wir auf die Liste. Und dann machen wir eine kleine Raterunde. Ich habe nämlich einen Brief bekommen von Albert.
Ich bitte dich darum.
Okay, los geht's. 3 Lines sind im Spiel, 2 sind zu viel, nur eine ist real.
Wer rappt denn sowas?
Okay, also ich habe ein kleines 3-Lines-Special gemacht über Provinz-Rap, / Pirmasens-Rap. Alle Lines sind jetzt von einem Rapper, der heißt Don Crizzo. Oder Don Crizzo ist ein Rapper aus Pirmasens und er hat einen Antwort-Track auf eine Spiegelreportage gemacht, in der die Spiegelreportage behauptet hat, Pirmasens ist so quasi der asozialste Fleck Westdeutschlands, früher mal Schuhstadt.
Ja.
Und mit dem Niedergang der Schuhindustrie also genau, total auf den Hund gekommen. Ja. Ihr schreibt, dass Pirmasens verliert, dass Pirmasens krepiert. Pirmasens, ich bleib bei dir, egal was auch passiert.
Okay.
Don Crizzo, ein Rap gegen Spiegel TV. Auf der Kerbe dann zu viert. Schnaps und Bier wird konsumiert. Pirmasens, ich bleib bei dir, egal was auch passiert. Don Crizzo, ein Rap gegen Spiegel TV, Part 3. Oder, ja, ich habe auch studiert und ich bleibe trotzdem hier. Pirmasens, ich bleib bei dir, egal was auch passiert. Don Crizzo, ein Rap gegen Spiegel TV, Part 2.
Wie war die erste nochmal?
Die erste ist...
Aber ihr sagt, wir krepieren, wir...
Ihr schreibt, dass Pirmasens verliert, dass Pirmasens krepiert, Pirmasens, ich bleib bei dir, egal was auch passiert. Aber Kerbe kennst du auch.
Mhm.
Das Volksfest.
Ja.
Das hast du so eingebaut, damit massiv drauf anspringt. Ich verstehe. Um glaubwürdig zu bleiben. Ich glaube, du hast dir die zweite ausgedacht und ich glaube, du hast dir die dritte auch ausgedacht.
Also ich weiß nur, dass das erste Original ist.
Ja.
Das Pirmasens verliert, das Pirmasens krepiert? Nee, es ist tatsächlich die. Ja, ich habe auch studiert, ich bleibe trotzdem
wirklich?
Hier. Pirmasens, ich bleibe bei dir, egal.
Ich dachte, dass kein, der studiert hat, ein Pirmasens.
Don Crizzo hat es auf jeden Fall gemacht.
Deswegen hat es nicht rausgeschafft.
Und er hat auch gesagt, weil in der Spiegel-TV-Reportage wird behauptet, dass alle weggehen, die ein bisschen was im Kopf haben. Aber ich habe auch studiert, ich bleibe
hier. Ich
bleibe
trotzdem hier. Nicht schlecht, so einer
ist dann. Okay, also. Jetzt Kaff-Rap. Es ist nicht, wo du bist, das ist, was du machst. Es geht von Kaff zu Kaff, von Stadt zu Kaff. Es ist nicht, was du machst, es ist, wie du es machst, ob in Schule, Büro, Psychiatrie oder Knast.
Hab ich schon mal gehört.
Kolja, liebt das Kleinstadtleben. Es ist nicht, wo du bist, das ist, was du machst. Es geht von Kaff zu Stadt und ob du es dort schaffst. Zurück im Kaff, dann hast du halt verkackt. Nie mehr Provinz, dann lieber Klapse oder Knast.
Nein.
Tour, hast die Provinz. Es ist nicht, wo du bist, das ist, was du machst. Ich komme aus einem Kaff, gestrandet in der Stadt. Es ist nicht, was du machst, sondern wie krass du es verkackst. Ob in Schule, Büro, Klapse oder Knast. Ich war immer nur ein Spast. Grimm 104, mit Defiziten ausgestattet.
Die ist auch, oh, weiß ich nicht.
Es ist nicht, wo du bist, das ist, was du machst, aber Kaff bleibt Kaff und Stadt bleibt Stadt. Nach Berlin ziehen ist schon krass, doch du bist und bleibst ein Spast. Meine Brüder sind im Game, auf der Straße, Psychiatrie und im Knast. Prinz Pi.
Echt, ist es Prinz Pi, ja?
Ich sag, es ist die Prinz Pi-Zeile, weil du mir neulich mal gesagt hast, gibt es einen Prinz Pi-Song, wenn den Massiv gemacht hätte, dann wäre er Radiostar geworden. Ich glaube, es ist vielleicht der.
Wasim, was würdest du sagen, wenn dir Prinz Pi angeboten hätte, Würfe zu rappen und du hättest den gerappt?
Ist ein starker Song von ihm.
Würdest du einen Remix davon machen?
Wenn er es zulässt? Warum legst du
das? Weil ich glaube, dass das ein Song gewesen wäre, der so perfekt zu dir gepasst hätte. Und danach wäre alles klar gewesen. Dann wäre deine Karriere auch. Also nochmal in eine ganz andere, also, ganz andere Richtung gegangen.
Okay, ich muss mir den mal später nochmal geben.
Aber das ist meine Behauptung.
Okay,
weißt du, es gibt
muss den Song wirklich nochmal
richtig. So Songs, die passen.
Wir machen den gleich auf die Playlist. Ich finde, wir müssen den uns alle jetzt mal geben.
Ja, ja.
Mit auf diesen Ohren, mit der Massivstimme im Kopf.
Ja, bitte. Wo kriegt man diese Playlist her?
Die ist bei uns bei der Sendung bei Spotify.
Dann okay, finden wir noch Spotify. Schick
mir dann einen Link und alles drunter.
Auf jeden Fall.
Safe Call. Ey, ich glaube, das ist die Prinz Pi-Zeile, ist das richtig?
Ah ja, ist richtig? Prinz Pi?
Nee, es war nicht Prinz Pi. Es war die Collier-Zeile tatsächlich.
Die allererste?
Ja. Nein. Gut.
Hast du noch einen?
Nein.
Okay, ich habe einen Brief von Albert bekommen. Albert, müsst ihr erklären, Massiv ist ein Hörer von uns, der hört uns schon seit wir das machen, ja? Und ja. Er hat sehr lange in Japan gearbeitet als Architekt und wurde da geknechtet. Und jetzt ist er zurückgekommen. Aber er hat uns aus Japan immer Briefe geschickt. Das war Tradition. Mhm. Und er hat uns zum Jubiläum geschrieben, Moin Mauli, Moin Steiger, sehr geehrter Herr Taha. Euer Jubiläum ist mir eine Gelegenheit, das große Comeback anzukündigen. Also, großes Comeback kommt. Noch cooler, noch krasser, noch pfiffiger. Mehr funny Vornamen mit F, aufdringliche Briefe und viele Zitate von Yassin und Sadi Gent. Shoutout an August, danke auch für die neuen Intros, lelele und hallo zurück im Game. Ab jetzt spielen wir alle nur noch Team Albert, ab jetzt geht's richtig los, schneidet euch an, spitz die Lauscher. Lösung unverschlüsselt am Schluss, machen wir uns nichts vor, Mauli weiß eher und alle Antworten. Also, die erste Line, ja. Wir kicken Neben- und Hauptsätze, bringen den Mörderflow an tausende Schauplätze, ihr staunt Bauklötze. Wer hat das gesagt? Flow Bodder, Björn Beton, Christian Stieber oder MC René? Wir kicken Neben- und Hauptsätze, bringen den Mörderflow an tausende Schauplätze, ihr staut Bauklötze.
MC René.
Flow Bodder, sag ich.
Also ich weiß es nicht, bei Find der
Antwort... Findest du Björn Beton noch?
Nein.
Fettes Brot?
Von Fettes Brot ist der
Nein. Eine. Doch, Fettes Brot kenne ich ja.
Ja, der eine.
Fettes
der,
Brot, sehr schlechte Leistung. Ich glaube, es ist Christian Stieber, aber einfach nur, weil ich mir das so geil mit diesem
ist Christian Dialekt... Stieber von Stieber Twins?
Ja.
Okay.
Kann mir das mit dem Dialekt einfach geil vorstellen. Aber es ist, die Lösung ist, es ist Björn Beton von Fettes Brot. Gut.
Krass.
Ihr staunt Bauklötze. Zeig mir mal den Typ, der bei der BVG die Preise macht. Ich finde 2,40 ist zu wenig für eine Einzelfahrt. Sagt er das? Prinz Pi, Christian Lindner, Juju, Karate Andi oder Audio 88?
Audio 88.
Audio 88 würde ich auch sagen.
Ja, ich kenne die Line, die ist von Karate Andi. Habt ihr leider verloren. Kann ich runterscrollen? Jopp. Und dann noch einer. Ey, Albert, ich kann nicht alle vorlesen. Albert hat hier 7 Lines geschickt. Aber er hat noch ein sehr gutes Abschluss-Special.
Okay.
Wie heißt das neue Last Unlimited-Album? Lars stecken, Lars gut sein, Lars Man Standing, Lars Man bei EGJ gesigned, Lars einfach eigenes Label gründen, Lars heute Abend ein Kiffen, Lars mich mal in Ruhe jetzt.
Alter.
Lars, bitte was für mich übrig. Lars Freunde bleiben, Lars mich in Ruhe. Lars los, du Bullenschwein. Lars liegen, tritt sich fest. Oder Lars Eidinger.
Lars Man Standing.
Ja, richtig. Und da haben wir einen krassen Übergang, weil ich spiele einen Song von Lars auf die für die Playlist. Mhm. Und zwar Damn Son, der kam raus als Single, aber mit Release gleichzeitig. Mhm. Hast du das schon gehört, das
Ars-Album? Ich muss da noch reinhören.
Ey, absolute.
Weise auch machen, ja.
Absolute, unironische Hörempfehlung an der Stelle. Es ist wirklich kein Spaß, was Lars da veranstaltet. Gibt zwischendurch auch so Parts, wo er dann so. Guguga, Hakuna Matata und so Kindersprache einbaut, aber jeder Buchstabe reimt sich mit jedem Buchstaben umgedreht und so, es ist komplett verrückt gereimt und geschrieben und was er da sagt und wie er das verpackt, Gänsehaut.
Geil. Das ist doch wirklich so wieder so Hausaufgaben-Rap.
Nein, 0%, das ist, ey, jetzt hat Shindy hat meinen Rücken so, ich habe jetzt durch die Shindy-Alben, bin ich abgesichert und jetzt kann ich das machen, was ich geil finde und scheiß drauf, ob das in irgendeiner Playlist landet oder nicht. So.
Er hat ja auch ein super Team im Rücken und hat auch die Aufmerksamkeit, die er für seine Art von Rap auf jeden Fall verdient. Und ich muss auf jeden Fall mal ins Album reinhören, aber ich finde es immer schade, wenn ein Künstler anhand seiner Kreativität und Begabung am Ende des Tages immer nur auf die Schulter geklopft bekommt als geiler Lyriker. Dem wünsche ich dann auch mal so einen großen Song.
Wirklich.
Das ist manchmal nämlich ein großer Unterschied.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist auch ein Problem, dass so, haben ja viele Rapper in ihrer Karriere, dass sie so hochkommen und Leute sind so, ey, das ist der Nächste, der ist so ein komplettes Paket, das ist der Nächste. Aber das wird ja dann schnell durchgewunken und dann ist der Neue der Nächste. So, und ich glaube, dass wenn man so viel da reinsteckt und wenn man dann einmal gesagt bekommen hat, du bist der Nächste und dann ist man nicht der Nächste, dann ist es, glaube ich, ein harter Rückschlag.
Ich schwöre dir.
Und man muss das erstmal verarbeiten, weil man ist so der Meinung, ey, ich gebe hier alles, was ich habe, da rein. Und die sagen doch, ich bin der Nächste und jetzt bin ich nicht der Nächste.
Ja. Ich glaube aber auch, dass du für einen großen Song teilweise auch so mit deinem eigenen Niveau runterschrauben musst. Also das hat sowas ja, wie Your Favorite Guitar Player, weißt du, es gibt halt den Gitarrenspieler, der drei Akkorde kann und das ist halt einfach mal
ein
Hit. Ja, natürlich, das reicht auch. Und der bewundert vielleicht irgendeinen, der so wahnsinnige Soli macht, aber diese Soli verkaufen sich halt einfach nicht.
So.
Sorry.
Ja. Na gut, yes. Lars jedenfalls, alles Gute dafür.
Kannst du Steiger fragen?
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, und das besitze ich heute noch. Und daran habe ich auch nie geschaukelt. Ich habe sehr viele Gespräche mit dir geführt, Steiger. Aber wenn ich dann nach Hause gefahren bin oder zu Hause war, waren das meistens immer so persönliche Gespräche, die auch sehr breit gefächert waren. So. Da dachte ich mir immer, redet der mit mir aus journalistischen Gründen, weil es für ihn interessant ist, viel aus mir rauszubekommen? Oder mag er mich wirklich? Weil mir kommt es so vor, als ob er mich mag.
Ich mag dich wirklich.
Okay, alles klar. Das wollte ich wirklich wissen.
Ich mag dich wirklich und ich mag auch mit Leuten reden. Also so, ich finde es einfach interessant. Also ich bin ja interessiert an Leuten halt einfach so. Genau. Ich glaube, das ist halt immer das, was manche dann nicht mochten an meinem Interviewstil. Die haben immer gedacht, so, ich will sie verarschen.
Ja, ja.
Aber ich bin ja wirklich interessiert an den Leuten. Und wenn die Leute wiederum so nicht ganz gerade sind oder wenn es da so Brüche gibt, dann entdecke ich die, aber nicht aus Bösartigkeit eigentlich, sondern weil ich wirklich daran interessiert bin. Und wie hast du das gemeint? Ja. Und meinst du es wirklich ernst? Und wenn die das dann nicht so ernst gemeint haben, wie sie es gesagt haben, dann wird es halt manchmal so ein bisschen unangenehm für die. Die schreiben dann rein, ha, 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 da hat Steiger den wieder aufs Glatteis geführt. Und das ist eigentlich wirklich, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal offenlegen, das war nie meine Absicht. Ich wollte nie Leute aufs Glatteis führen. Aber ich interessiere mich. Also, wenn jemand Kunst macht, gerade Kunst, dann interessiere ich mich auch für seine Kunst. Und das war, glaube ich, in den letzten Jahren auch bei den ganzen Künstlern, die jetzt gerade rausgekommen sind, auch schwer machbar, weil die teilweise das, was du zum Beispiel über deinen Künstler gesagt hast, das hast du bei anderen ja auch vermisst.
Ja, genau.
Ja? Und wenn die anfangen sollen, so quasi über ihre Kunst zu sprechen, dann wird es natürlich dünn manchmal und dann ist klar, dass sie keinen Bock haben, zu uns in die Sendung zu kommen oder mit mir ein Interview zu führen.
Ist so. Aber deswegen war er massiv bei uns, weil er scheut sich vor keiner Frage und er weiß immer eine Antwort und immer noch drei Antworten mehr. Es hat unfassbar Spaß gemacht.
Wirklich? Eine Frage habe ich noch, weil die ist eigentlich wirklich ganz gut. Wusstet ihr, dass die Stadt Leverkusen nach dem Farben...
Geil. Was für ein Übergang.
Weil Farbenfabrikant Karl Leverkus benannt wurde und der sie auch gegründet hat.
Nee, also Steiger, das wusste ich nicht.
Also ist, danke. Okay. Also ganz kurz, dann ist Bayer Leverkusen einfach ein Collab von Pharmaindustrie und Farbherstellung.
Ja, natürlich. Ja.
Krass.
So, der hat eine Firma gegründet auf der anderen Ortsseite und diese Stadt wurde dann Leverkusen genannt. Krass. Nach diesem Leverkusen. Jetzt meine Frage an euch.
Wie Aiken City eigentlich.
Ja.
Krass. Wie Aiken City, bloß ein bisschen ärmer.
Wenn ihr eine Stadt gründen könntet, wie würdet ihr sie nennen?
City of Love. The City of Children.
Ich weiß nicht.
Irgendwie also wenn eine Stadt nach euch benannt werden könnte.
Massiv. Geil, so eine Großstadt, massiv, so mit Skyline.
All massiver, dachte ich.
Nein, also mit, ist so radikal. Würdest du auch richtig Dings investieren in den Fußballclub, dass der Champions League spielt und dann irgendwann steht da so oben MAS in der rechten Seite?
Pff, das ist krass, Alter. So komplett rotes Trikot mit Schattierung von meinem Gesicht als Wappen.
Lass und dann einfach nur den
Konzerne rein, jalla.
Und dann den Kader von Bayern München kaufen.
Mit Gazprom Money.
So, jetzt deine.
Welche meine? Meine Frage an dich?
Nein, deine Stadt. Wie heißt sie?
Ach so.
Love.
City of Love. City of Love. Ich meine es komplett ernst. Und da müsste man so an der Dings, da müsste man beim Eingang, um eingebürgert zu werden, müsste man erstmal Massephase und so Muskeln alles abtrainieren, damit sich da keiner schlägt, damit keiner stärker ist als der andere. Da würden alle chillen. Nein, keine Ahnung.
So. Einfach Crack verteilen. Einfach an der Stadtgrenze.
Muskelschwund. Alle sind auf Heroin und keiner will keinem was.
Ey, Massiv, es war wirklich uns eine große Ehre, dass wir hier sein durften.
Ganz meinerseits.
Also sehr, es sehr große Freude. War wirklich schön. Ich habe mich wirklich gefreut.
Ich mich auch.
Ey, und alle da draußen, ne? Ihr denkt jetzt so, Al-Massiva Lounge, oh, man wird bestimmt böse angeguckt, wenn man da reinläuft. Es ist wirklich, man kommt rein und die Sonne geht auf.
Ja, genau.
Man wird lieb gefragt.
Schöne, geerdete Atmosphäre hier drin.
Hey, ich kam mir neulich schon wieder vor, als Freitagabend reingekommen bin, dachte ich so alle gucken mich an, so, was will der Kripo jetzt?
Ja, aber die haben uns nur angeguckt, weil wir mit Champagnerflasche reingelaufen sind.
Hey, bis dann, danke. Tschüss.
Bis nächste Woche.